Nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 158 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Wir widmen uns heute dem Thema Übergewicht. Da gibt es zwei verschiedene Wahrheiten. Die erste ist einmal, dass jetzt, wo es Frühling wird, wo die Sonne herauskommt, die Menschen ein wenig den Gürtel enger schnallen wollen, denn im Frühling will man fitter sein. Wir arbeiten ja schon bereits wieder auf unsere Badefigur hin. Und die zweite Seite ist aber, dass im deutschsprachigen Raum bereits über 50% der Erwachsenen als übergewichtig gelten. Das hat seit der Pandemie massiv zugenommen und bei den Jugendlichen noch mehr. Also da geht die Kurve noch steiler rauf als bei den Erwachsenen. Ja, wir wollen uns das Thema heute ein wenig genauer anschauen. Deswegen habe ich einen echten Experten als Studiogast, nämlich Thomas Strobel. Er ist Athletiktrainer, Sportwissenschaftler, Ernährungsberater, BSBA-Coach. Wir haben schon eine Folge aufgenommen mit ihm zum Thema Ernährung im Krafttraining. Das heißt, du kennst ihn schon, wenn du die Folge gehört hast. Auf jeden Fall schauen wir uns an, wie weit die psychologischen Faktoren, die genetischen Faktoren, aber auch die Umwelt dazu beitragen, dass eben Erwachsene immer übergewichtiger werden. Das Coaching von übergewichtigen Klienten ist eine der größten Herausforderungen für Trainer. Und Thomas Strobel hat hier einige sehr gute Ansätze entwickelt, wie er an die Sache herangeht. Und das wird er dir teilweise in dem Podcast mitgeben, aber ganz sicher in der Fortbildung mit ihm. Und die möchte ich dir jetzt als Fortbildungstipp dringend ans Herz legen. Sei dabei bei der Fortbildung am 11. Mai mit Thomas Strobel und der BSBA Bewegungsakademie. Eine Fortbildung zum Thema Übergewicht verstehen und bekämpfen. Genetik, Psychologie und Umwelt im Fokus. Du kennst sicher die Situation, wenn der Zeiger auf der Waage zu hoch geht, sei es bei Hobbysportlern oder auch bei Leistungssportlern. Die bittere Wahrheit ist ja, Übergewicht ist kein reines Disziplinproblem, sondern ein hochkomplexes Zusammenspiel aus verschiedenen biologischen Parametern, psychologischen Schutzmechanismen und einer Umwelt, die uns regelrecht in die Essfalle lockt. Warum du unbedingt dabei sein solltest? Erstens wegen dem Alleinstellungsmerkmal. Du hebst dich dann von der Masse der 0815-Trainer ab und positionierst dich als echter Experte für die schwierigste Zielgruppe am Fitnessmarkt. Zweitens, Sicherheit im Coaching. Nie wieder ratlos sein, wenn die Fortschritte stagnieren. Du weißt dann genau, welche Stellschrauben, Genetik, Psyche oder Umwelt du drehen musst. Drittens, die nachhaltige Klientenbindung. Wer echte Resultate liefert, der gewinnt Fans fürs Leben. Hilf deinen Klienten, dass sie sich wieder dauerhaft in ihrer Haut wohlfühlen. Und viertens, die Fortbildung ist in bewährter PSPA-Qualität. Du profitierst vom Know-how eines zertifizierten Dozenten der Bundessportakademie. Du bekommst auch ein Teilnahmezertifikat von der BSPA und wir nehmen natürlich die Fortbildung auf und du hast einen Monat Zugang zum Video über unseren Ticketpartner CourseTicket. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau jetzt auf unsere Website bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos zur Fortbildung und natürlich den Link zu den limitierten und reduzierten Early Bird Tickets. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Thomas Strobel ist inzwischen im Studio und ich möchte ihn herzlich begrüßen. Servus Thomas.
Ja, hallo euch. Danke, dass ich wieder mal dabei sein darf.
Thomas, jetzt, wo wir dem Frühling ein wenig näher kommen, gibt es ja ganz viele Menschen, die ein bisschen so einen Winterspeck noch auf den Hüften haben. Sprechen wir da jetzt schon von Übergewicht oder verstehen wir beim Thema Übergewicht eher so strategisch gegen Übergewicht vorzugehen, wenn man eben das ganze Jahr zu viel oben hat? Gibt es da eine Definition dafür?
Naja, wenn wir die Definitionen wirklich anschauen, also man gibt's, ist nicht immer ganz einheitlich, aber grundsätzlich wird das über ein BMI dann auch angegeben, also über einen Body Mass Index. Und für Übergewicht sprechen wir ab 25, also ein BMI von 25 bis 29,9. Und man sagt, das ist jetzt dann noch nicht das gesundheitliche Problem, um das der jetzt eigentlich geht auch in dieser Veranstaltung. Das ist einfach dann, man hat halt ein paar Kilo zu viel, das ist dann eher vielleicht was manchen halt vielleicht optisch stört. Man dann sagt irgendwie über Weihnachten ein paar Kilo zugenommen und man will da wieder runtergehen. Also das sind so Sachen, die ja relativ normal sind, auch über im Laufe des Jahres, dass sich das ein bisschen verändert. Von Adipositas, also wirklich Fettleibigkeit, sprechen wir dann halt ab einem BMI von 30. Das heißt, da geht es dann schon in ein stärkeres Übergewicht. Das ist dann halt als eine Erkrankung, eine chronische Erkrankung dann auch definiert, weil es dann halt auch Probleme gibt mit weiteren Erkrankungen, die dann auch drastisch enden können. Und gesagt, Definitionen können wir uns dann eh noch genauer anschauen. Das Problem ist nicht immer nur das Gewicht, weil das wird ja oft kritisiert. Also BMI ist nur die Relation von Körpergewicht zu Körpergröße. Bei sehr muskulösen Menschen ist das natürlich gleich mal verfälscht. Aber das wirklich diese übermäßige Ansammlung von Körperfett, der hat dann halt auch gesundheitliche Probleme zur Folge. Und das ist dann das eigentliche Thema oder das eigentliche Problem.
Ist dieser Winterspeck, den man da im Frühling zu viel auf den Hüften hat, schon ein echtes Problem? Wie siehst du das?
Kurzfristig nicht, also wenn man es wirklich rein auf die Gesundheit jetzt bezieht, nur wenn man da jetzt da 2 Kilo vielleicht einmal mehr hat und im Laufe der nächsten 2-3 Monate sich das wieder einpendelt, ist es kein Problem. Was sich schon sehr häufig zeigt, ist, dass man gerade, weil gerade Weihnachten ist halt bei uns das ein großes Thema, dass halt viele dann über Weihnachten vielleicht 2, 3, 4 Kilo zunehmen und im Laufe des Jahres aber nicht diese volle Zahl wieder abnehmen, sondern am nächsten Weihnachten haben sie immer noch 1,5 Kilo mehr auf der Waage. Und wenn das halt jedes Jahr so weitergeht, dann ist man halt dann irgendwann doch einmal in einem Bereich, wo man sagt, ja, es ist vielleicht nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern es könnte dann wirklich ein gesundheitliches Problem werden.
Genau, dann dreht sich die Spirale ein wenig nach oben und das wollen wir eigentlich nicht. Wie hoch schätzt du eigentlich oder gibt es da Zahlen für Österreich oder für den deutschsprachigen Raum, wie viele Personen betrifft es?
Es ist gar nicht so leicht, das nachzuvollziehen. Es gibt immer wieder mal so Statistiken, Umfragen, Publikationen. Aber es scheint so, als wäre man in Österreich jetzt so ein bisschen so im Durchschnitt, was halt Europa vor allem angeht. Das heißt, wenn es wirklich um Adipositas geht, also um die Fettleibigkeit, irgendwas in einem Bereich 15-20%, wahrscheinlich aktuell schon eher Richtung 20%. Und vor allem, was halt auch sehr stark in den letzten Jahren noch gestiegen ist, also dieser Zwischenbereich mit wirklich Übergewicht. Also dass ich mal da schaue, jetzt glaube ich bei 35-40% oder was ich jetzt letztens gelesen habe, das ist jetzt das, was noch ein gesundheitliches Riesenproblem ist, aber diese 30-40% sind halt vielleicht schon kurz davor, dass es zu einem Problem werden könnte.
Ich habe sogar eine Studie gelesen, da war schon die Rede von fast 50% Betroffenen im deutschsprachigen Raum. Hast du jetzt eine Information, betrifft es nur die Erwachsenen oder auch die Jugendlichen?
Inzwischen auch immer öfter auch Jugendliche, aber die Tendenz ist im Alter grundsätzlich steigend, also dass man dann einfach älter mal wird, weil halt dann einfach die Bewegung oft runtergeht, Training runtergeht, vielleicht dann sogar im Pensionsalter irgendwie berufliche Bewegung runtergeht, Ernährungsgewohnheiten ändern sich da auch, also die Tendenz ist schon eher so, dass es im Alter eben steigend ist. Gerade im hohen Alter gibt es dann oft auch das andere Extrem, dass manche dann tendenziell eher zum Untergewicht dann aneignen. Aber trotzdem scheint es so zu sein, dass das Übergewicht oder die Adipositas im höheren Alter eher zum Problem wird. Auch bei Kindern, Jugendlichen, aber das sieht man auch vor allem in den letzten Jahrzehnten, dass da vor allem die Zahlen extrem gestiegen sind.
In meiner Recherche zu diesem Interview habe ich auch ähnliche Zahlen gelesen. Und zwar ist da die Rede, dass seit 2010 haben sich die Zahlen der erwachsenen Übergewichtigen in etwa verdoppelt. Aber die der Jugendlichen vervierfacht. Also das schaut wirklich so aus, als läuft da was aus dem Ruder. Was könnten da deiner Meinung nach die Ursachen sein?
Bei den Jugendlichen, also es ist ja die Kombination aus dem allen, was wir da wahrscheinlich haben. Aber in den letzten Jahren vor allem jetzt so die Veränderungen jetzt im Alltag. Sie bewegen sich einfach weniger, also aufgrund der Digitalisierung. Das ist was, was ich jetzt gar nicht pauschal schlecht drehen will. Also mit so Dingen muss man natürlich auch leben und wird nicht anders gehen. Aber wenn man das so vergleicht von vor 20 Jahren oder noch weiter zurückgehen, 30, 40 Jahren, da ist halt oft nichts anderes übrig geblieben, als dass sie sich irgendwo draußen bewegen, draußen spielen. Und jetzt hat sich das immer mehr aufs eigene Zimmer oder Wohnzimmer verlagert. Früher in meiner Jugend, ja, da haben wir uns vielleicht halt noch beim Freund getroffen und haben da halt dann PlayStation gespielt oder Nintendo gespielt. Und jetzt ist immer mehr schon, dass man nicht einmal mehr wohin fährt, sondern sie machen das von zu Hause aus und kommunizieren so. Also das sind sicher Dinge, die da einen großen Einfluss gehabt haben. Und halt auch natürlich die Ernährung. Also das betrifft die Erwachsene genauso. Aber aktuell leben wir ja in einer Zeit, wo wir so gut wie alles jederzeit irgendwie zum Essen haben können. Das war vor 20 Jahren natürlich auch noch nicht so das Thema, dass man rund um die Uhr alles bestellen können hat und der Biller hat es einfach die Haustür geliefert, zumindest wenn man in Städten wohnt.
Ja, ich orientiere mich da gerne an unseren Vorfahren in der Evolution. Also wir reden ja von 4,5 Millionen Jahren, wo wir Evolutionsgeschichte geschrieben haben. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass dieses Problem von Bewegungsmangel und sage mal übertriebenes Essverhalten, das ist ja ein sehr junges Problem eigentlich. Das ist ein sehr kleiner Punkt auf dieser langen Zeitachse und trotzdem zeigen die betroffenen Körper schon massive Degenerationserscheinungen. Also einerseits vom orthopädischen her, von der Muskulatur, aber auch vom Fettgewebe her. Kannst du dieser Evolutionstheorie etwas abgewinnen?
Ja, also die genetische Ursache, die evolutionäre Ursache ist definitiv so da. Also diese ganzen Triebe quasi, die uns halt zum Essen anregen, das ist halt in einer Zeit entwickelt worden, wo Überangebot nicht das Problem war, sondern das Problem war das Unterangebot. Also zu der Zeit haben wir schauen müssen, dass wir irgendwie auf möglichst viel Energie kommen. Die Energie ist halt dann sehr viel Fett, sehr viel Kohlenhydrate, auch das Protein, was wir dann halt aufnehmen müssen haben. Mikronährstoffe waren da gar nicht so der Mangel, also das war nicht das Problem, dass man irgendwie zu wenig Vitamin C oder irgendwas aufgenommen hat, sondern das Hauptding war, Energie zu finden. Und das sieht man auch heute noch, also in der Forschung hört man sich oft zu Urvölkern an, die das ja natürlich leben, auch da, wenn die Möglichkeit haben, dass sie was essen, dann schaufeln sie auch so wichtig ein. Nur die haben diese Möglichkeit halt nicht durchgehend. Und das ist halt das heutige Problem jetzt, also wir leben halt mit dieser gleichen Genetik quasi in dieser obesogenic environment, also so einer Adipositas fördernden Umwelt. Und da tun sie dann halt sehr viele schwer, dass sie das Körpergewicht halt immer noch regulieren können.
Es war auch so, dass unsere Vorfahren an manchen Tagen auch viel gegessen haben, wenn ein Tier erlegt wurde, aber wenn es ein Angebot zum Essen gegeben hat. Aber das war auch sicher, dass es auch wieder Zeiten gab, wo wenig Angebot bis gar kein Angebot da war und dann hat man eigentlich gefastet. Und dieses Speicherfett war wichtig, dass man diese Zeiten der Entbehrung überlebt hatte. Jetzt, das ist so der evolutionäre Ansatz für das Einlagern von Fett. Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir Fett einlagern?
Ja, wie vorher schon mal angesprochen, also wenn wir so die Definition BMI über 30 hernehmen, das Gewicht an sich ist ja noch nicht das Problem, sondern es geht dann schon eigentlich ums Körperfett. Und ja, grundsätzlich, wie du auch schon gesagt hast, es ist ja wichtig, dass wir Fett speichern können, sonst wäre die Menschheit wahrscheinlich eh schon längst ausgestorben. Das heißt, wir haben ja spezielle Fettzellen, Adipozyten, wo dann einfach dieses Fett gespeichert wird, damit wir dann in Notsituationen theoretisch darauf zurückgreifen können. Und das ist ja noch nicht das große Problem, also dass da so ein bisschen Fett, Unterhaut, Fettgewebe angelegt wird, wie es halt auch beim Übergewicht größtenteils dann ist, das hat jetzt gesundheitlich noch nicht die großen Auswirkungen. Problematisch wird es eher, wenn diese Zellen dann einfach einmal schon langsam voll wären. Das heißt, wenn da dann nichts mehr aufkommen wird und das Körperfett da abgespeichert wird, wo es eigentlich nicht hingehört. Das heißt, es kommt dann zu diesem sogenannten Viszeralfett, also Einlagerungen und so in den Innereien. Und wir haben dann Fett drinnen in Organen, wie jetzt in der Bauchspeicheldrüse, in der Leber, in der Niere, in der Muskulatur. Und das ist das große Problem. Das heißt, in der Muskulatur erkennt man das dann, dass man dann irgendwie so Insulinresistenz entwickeln, was sich dann vielleicht dann auch zu Diabetes Typ 2 manifestiert, dass die Glucose kann dann auch trotz Insulin einfach nicht mehr aufgenommen werden. Wenn die Bauchspeicheldrüse verfettet wird, wird vielleicht sogar dann auch kein Insulin mehr ausgeschüttet. Probleme mit der Leber, das kennen wir schon lange mit so nicht alkoholischer Fettleber. Das heißt, wenn sie da sehr viel Fett ablagert und nicht nur durch Alkohol, sondern in dem Fall einfach durch Überkonsum, dann ist auch da die Funktion eingeschränkt. Und in weiterer Folge bilden sie dann auch so entzündungsfördernde Mechanismen. Das heißt, es kommt zu diesen chronischen Entzündungen, Low-Grade-Inflammation, stille Entzündungen. Gibt sehr schon viele Begriffe dafür. Und auch das ist so, dass man da schon sieht, das geht dann oft einher mit weiteren Problemen, wie jetzt irgendwas jetzt in der Arterie ein oder sonst irgendwas.
Das subkutane Fett, das sich so unter der Haut bildet, das kann man ja relativ leicht wieder loswerden. Aber wie schaut es jetzt beim Viszeralfett aus, das sich im Bauchraum so einnistet? Kann man das auch wieder loswerden?
Also loswerden kann man zum Glück ja alles auch wieder. Also auch das kann man natürlich reduzieren. Es ist ein bisschen eine Sache, auch da wieder ein bisschen ein genetischer Faktor. Also es gibt ja da so einen Begriff, so metabolically healthy obesity. Das heißt, so metabolisch gesunde Adipöse, die, obwohl sie schon sehr viel Körperfett haben, trotzdem einen geringen Viszeralfettanteil haben. Also man sieht da so eine genetische Komponente, also ein bisschen nach Ethnie, dass man da Unterschiede hat. Zwischen Männern und Frauen sieht man da wieder Unterschiede. Und dann liegt es wieder ein bisschen an dem Lebensstil. Also Stress ist da ein Riesenfaktor. Also ein hohes chronisches Stresslevel führt da eher dazu, dass man das als Viszeralfett abspeichert. Gewisse Lebensmittelgruppen oder gewisse Fettsäuren sind ein bisschen in einem Zusammenhang. Es sind auch kleine Unterschiede, aber doch auch relevante Unterschiede. Das heißt, wenn das jemanden betrifft, kann man sehr viel am Lebensstil schon mal versuchen anzupassen. Und allgemein natürlich, wenn man das Körperfett loswerden, geht auch das wieder weg. Also man wird es wahrscheinlich auch wieder Ausnahmen geben, aber grundsätzlich, wenn jemand merkt, da jetzt kommt es zu gesundheitlichen Problemen, weil er in den letzten 2 Jahren 15 Kilo zugenommen hat, wenn man dann über Gewichtsreduktion, über Körperfettreduktion wieder in einen normalen Bereich kommt, dann wird sich auch da wieder einiges wieder besser stellen. Ich sage, ob man alles wieder rückgängig machen kann, ist wieder so eine andere Sache, aber zumindest hat man das da schon ein Stück weit in der Hand.
Ja, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, wenn wir zu viel essen, lagert sich Fett in der Unterhautschicht ein, aber auch im Bauchraum. Wie schaut es denn aus beim Stoffwechsel? Ist der auch betroffen beim Übergewicht?
Ja, also eine Sache, was da relativ lang schon bekannt ist, wir haben so zwei so Haupthormone für Hungersättigung, also so das Leptin und Ghrelin. Und das Leptin gilt als ein bisschen als Sättigungshormon. Das heißt, wenn man nach einer Mahlzeit haben wir einen höheren Leptinspiegel oder auch Personen, die jetzt da chronisch sehr viel Körperfett haben, haben chronisch einen erhöhten Leptinspiegel, der dazu sorgen soll, dass wir einfach satter sind und dann weniger essen. Und bei vielen funktioniert das ja ganz gut, dass wenn sie dann so 1-2 Tage sie wirklich übergegessen haben, werden sie ja viele erkennen, so wieder, wenn wir bei Weihnachtszeit oder so sind, 1-2 Tage ein bisschen mehr essen, dass sie dann in den Tagen danach merken, sie haben weniger Appetit. Das heißt, der Körper reguliert das im Normalfall, weil der Leptinspiegel höher ist, Ghrelinspiegel niedriger, haben wir weniger Appetit, essen weniger und man pendelt sie vielleicht wieder ein. Problem ist, wenn das komplett aus dem Ufer läuft, also wenn dann Leute wirklich krankhaft fettleibig sind und dann dauerhaft sehr hohen Leptinspiegel haben, dann gibt es auch da so eine Leptinresistenz. Also ähnlich wie es bei Diabetes Typ 2 der Fall ist mit dem Insulin, gibt es dann auch eine Leptinresistenz. Das heißt, Leptin ist zwar hoch, aber der Körper reagiert gar nicht mehr drauf und es kommt nie zu so einer richtigen Sättigung. Oder das wird nicht mehr über zumindest diesen Mechanismus, wird diese Sättigung nicht mehr wahrgenommen und die Leute überessen weiter und sind dann vielleicht in so einem Teufelskreis drinnen. Es gibt da sicher noch weitere Dinge, auch wenn es da so direkte Erkrankungen oder so Gendefekte oder Dinge, was damit verantwortlich sind. Oder also ein Beispiel, was ich vielleicht noch kurz nennen will, so diese Abnehmspritze, was in letzter Zeit jetzt sehr gehypt ist, das Ozempic, das ist auch so ein Hormon, das GLP-1, so imitiert, damit man Sättigung quasi vorgaukelt oder Sättigung wahrnehmen kann. Und so gesagt, Abnehmspritze kann für manche vielleicht auch sinnvoll sein, aber da soll es jetzt eher darum gehen, was kann man wirklich so mit Lebensstil und so machen, mit Bewegung, mit Ernährungsanpassung und in diesen wirklichen pathophysiologischen Bereich kann und möchte gar nicht so weit eintauchen.
Ich denke, wir haben die Folgen für den Körper jetzt einmal hinreichend besprochen. Lass uns jetzt vielleicht so den Fokus einmal auf die Ursachen richten. Was sind denn deiner Meinung nach so die größten Verursacher für Übergewicht?
Für mich war das ein bisschen das Thema auch von meiner Masterarbeit im Lehramt Ernährungsstudium. Also da ist es um die drei großen Sachen gegangen, so ein bisschen Genetik, Evolution, dann Umwelt, was hat sich da so verändert und dann also die Kategorie gehabt, Psychologie, wo dann halt so Stress und so Sachen mit reingefallen sind. Also das sind so drei große Faktoren, die da irgendwie zusammenkommen. Also das ist grundsätzlich gesagt, also auch das ist natürlich jetzt nicht falsch, also wenn man so sagt, dieses Calories in, Calories out, dieses Zico-Modell, das hat ja Bestand. Also natürlich kann man nur dann irgendwie Körperfett aufbauen, wenn man mehr Energie zuführen, als man da irgendwie verbraucht. Also das ist ein Fakt und da kommen wir nicht drum herum. trotzdem ist der Körper halt so ein biologisches System und der kann sich halt in alle möglichen Richtungen halt anpassen. Das heißt, es kann auch sein, dass jemand dann auch aufgrund von irgendwelchen Ernährungsumstellungen dann einfach weniger Energie verbrennt. Das heißt, der isst dann vielleicht gleich viel und nimmt auf einmal wieder zu. Das ist noch kein Widerspruch zu dem Modell, sondern einfach eine normale Anpassung. Und für mich ist so, das wird auch der Aufbau in der Fortbildung dann sein. Also uns die drei Faktoren ein bisschen anschauen. Welchen Einfluss hat wirklich die Genetik? Wir haben die Evolution schon ein bisschen angesprochen. Also grundsätzlich betrifft uns das ja alle, aber mittlerweile halt manche vielleicht ein bisschen mehr, manche weniger. So was spielt da genetisch mit rein, evolutionär mit rein? Warum haben wir überhaupt so, sind wir so programmiert, dass wir gerne viel Kalorien oder große Mengen essen wollen? Dann diese Umwelt, obesogenic environment, habe ich schon angesprochen. Was hat sich da verändert in Bezug jetzt dann auf zum Beispiel auch Bewegung, in Bezug auf Verfügbarkeit von Lebensmitteln oder von Kalorien und auch natürlich Verarbeitungsgrad, was da eine sehr große Rolle spielt mit darum, wie schmeckt uns das Ganze, wie viel nehmen wir da auf. Und der dritte große Faktor wird dann so die Psychologie sein, wie spielt der Stress mit rein oder gerade vor allem bei Personen, die dann betroffen sind. Also dieses Thema Fettshaming, also wenn man dann immer wieder mit dem konfrontiert wird, das macht es dann auch nicht besser, sondern ganz im Gegenteil. Also auch da, das führt dann wieder zu hormonellen Anpassungen, die uns dann eher dann wieder dazu anregen, dass dann noch mehr gegessen wird. Und wieder das Thema Emotional Eating zum Beispiel mit zum Tragen. Also auch das ist ein großer Faktor, warum dann manche aus diesem Teufelskreis nicht mehr rauskommen.
Du hast jetzt drei Faktoren genannt, die Genetik, die Psyche und die adipogene Umwelt. Wenn du das jetzt gewichten müsstest, was würdest du sagen, welcher Faktor spielt hier am meisten zum Thema dazu?
Ja, also gewichten oft schwierig. Also für mich zum Beispiel vielleicht vor allem also so die Umwelt und Genetik, die Kombination von den beiden spielt definitiv jetzt einmal die größte Rolle. Psychologie, könnte man sagen, gehört ja auch noch ein bisschen zur Umwelt dazu, dass sich das jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat. Mit Stress ist nicht mehr, weil der Säbelzahntiger vor uns steht, sondern weil wir jetzt vielleicht im beruflichen Alltag irgendwie einen Abgabetermin haben, gehört ja auch ein bisschen so zur Umwelt. Aber die Kombination aus beiden ist halt da ganz entscheidend. Und jetzt nicht eines allein, weil wenn es jetzt nur die Genetik wäre, könnte man sagen, ja, jeder von uns hat die gleiche Genetik, warum ist nicht jeder adipös? Und das Gleiche gilt dann wieder für die Umwelt, jeder lebt in der gleichen Umwelt, warum schafft es der eine, dass er sein Körpergewicht halten kann und der andere schafft es nicht? Also es ist immer eine Kombination aus diesen beiden Dingen. Da gibt es ja so ein Zitat, irgendwie so die Genetik lädt quasi die Kanone oder die Pistole und die Umwelt zieht dann aber am Abzug. Das heißt, wenn die Genetik vorhanden ist, wenn wir da so ein bisschen für das prädestiniert sind, dass wir halt uns eher überessen und dann in so eine Umwelt gebracht werden, dann ist es auf jeden Fall so der Fall, dass es verdammt schwierig wird, dass man sein Körpergewicht regulieren kann.
Wenn wir uns den Willen bzw. die mentale Stärke anschauen, welche Rolle spielt denn der Kopf bei diesem Thema?
Also auch keine unwichtige Rolle. Ich muss auch da immer wieder ein bisschen aufpassen. Das ist, muss ich immer so gerade auf Social Media und so sehr viel schwarz-weiß denken. So die anderen sagen so, naja, Adipositas, das ist reiner Sache von Windstärke und jeder ist selber dafür schuld. Und andere nehmen dann ein bisschen so die Genetik als Ausrede und sagen, naja, es geht nicht, in meinem Fall, ich kann gar nicht abnehmen oder bin dem Ganzen ausgeliefert. Also auch in beiden Fällen würde ich nicht ganz zustimmen. Also es ist immer eine Kombination aus dem Ganzen. Und das Thema Willensstärke, also es muss dann schon irgendwie einmal so ein Motiv da sein. Also wenn wir jetzt wirklich von einer Person reden, die schon krankhaft fettleibig ist, sagt so, ich möchte jetzt was verändern. Also da muss schon irgendwie ein Motiv oder irgendwas da sein. Und man sieht häufig, es funktioniert oft kurzfristig bei vielen gut. Also es gibt ja oft immer wieder so Studien zu so Diäten, wo man dann sieht, 80-90% der Personen, die da mitmachen, die nehmen ganz klar ab, die erreichen auch die Ziele. Also es ist nicht so, dass die nicht abnehmen können. Aber wenn man dann wieder ein Jahr später oder drei Jahre später schaut, dann sehen wir wieder ein sehr großer Teil davon, ich kann nur irgendeine Zahl jetzt raten, aber wieder um die 80% der Personen, die Gewicht verloren haben, sind dann auf einmal wieder beim Ausgangslevel. Also diese Willensstärke allein ist halt vielleicht eine kurzfristige Sache. Man sagt, wenn ich will, dann schaffe ich das für eine gewisse Zeit, weil ich vielleicht irgendwie irgendeinen Termin habe oder so, also bei der Hochzeit will man abnehmen oder sonst irgendwas. Also das geht dann immer. Fürs Langfristige ist halt so Willensstärke allein vielleicht nicht der richtige Begriff. Also da geht es eher darum, so Gewohnheiten zu schaffen. Vielleicht nicht nur, ja, ich will das jetzt, sondern irgendwie ein wirkliches Motiv, wenn man dann vielleicht irgendeinen Krankheitsfall gehabt hat in der direkten Verwandtschaft, vielleicht sogar Todesfall aufgrund von der Fettleibigkeit, dass man dann sagt, okay, ich möchte, dass das bei mir anders ausschaut. das sind vielleicht so Motive, wo man dann auch langfristig dabei bleibt, aber einfach nur so kurzfristig, ja, ich will das und deswegen schaffe ich das und das wird allein wahrscheinlich bei dem, also bei den Personen, von denen wir jetzt sprechen, also wirklich den krankhaft Fettleibigen, bei denen wird das so allein nicht ausreichen. Also da kommen eben andere Dinge schon mit ins Spiel, die Genetik plus die Umwelt, da einfach nur sagen, jetzt reise ich mir ein paar Wochen zusammen, das wird langfristig zu wenig sein.
Das heißt, wir brauchen eigentlich eine nachhaltige Verhaltensänderung bezüglich Essen, bezüglich Bewegung, alles, was da reinspielt. Welche Strategien gibt es da für Trainer, Coaches oder auch für die Leute selber, dass sie da
sehr individuell, also sind wir das, was viele halt nicht hören wollen, aber ist halt sehr individuell, dass man nicht sagt, sagen, also das muss ich auch enttäuschen, es wird jetzt kein Patentrezept von mir geben, weil ich dann sage, okay, das können wir machen und dann haben wir auf einmal die Adipositas-Pandemie überwunden und es gibt keine Übergewichtigen mehr, also so leicht ist es nicht, da gibt es gescheitere Menschen, die da schon dran sind und dran forschen. Was man auf jeden Fall ein bisschen machen sollte, so ein bisschen zu hinterfragen, was isst man, warum isst man das? Also so als Erfahrung jetzt aus eigenen Beratungen, es gibt jetzt so ein bisschen so eine kleine Gruppe an Leuten, die halt wirklich da wenig Ideen haben, was sie eigentlich essen, wie viel Kalorien sind da drin, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate, welche Lebensmittelgruppen sollten sie jetzt da forcieren, wo sollten sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit großen Mengen. Also das ist so eine kleine Gruppe an Personen, die müssen einfach mal wirklich realistisch reflektieren, was essen sie den ganzen Tag. Und dann wäre aber so der nächste Schritt, weil manche haben da eh schon einen guten Überblick, tracken vielleicht sogar ihre Ernährung schon eine Zeit lang, schaffen zwischenzeitlich einmal Gewicht zu verlieren, aber kommen immer wieder zurück. Und da wäre so der zweite Schritt, nicht nur zu schauen, was ist sie, sondern auch, wann ist sie das, warum ist sie das, was spielt da wieder mit rein. Da kann man sehr oft dann so Dinge entdecken, wie jetzt dieses Emotional Eating oder so Stressessen, ja, irgendwie so genau an solchen Tagen, wo ich den ganzen Tag irgendwie viel zum Tun gehabt habe, wenig zum Essen gekommen bin, da eskaliere ich dann vielleicht so richtig. Also diese Dinge müssen wir dann irgendwie ausfindig machen, damit man da dann gezielt Strategien findet, wie man das Ganze dann auch langfristig unterbinden kann. Klingt jetzt auch wieder so leicht, ist nicht so leicht, aber zumindest wieder ein zweiter Schritt, dass man da dann einmal dann sagt, ja, was ist sie? Ah, okay, das hat viel Kalorien, sondern warum habe ich das gegessen? Warum habe ich mich da nicht im Griff gehabt, obwohl ich es vielleicht vorher 5 Tage lang geschafft habe. Also das wäre vielleicht so ein nächster Schritt.
Es gibt ja den Ansatz, dass man zum Beispiel 5-6 Tage pro Woche sehr kalorienreduziert isst und aber dann sich belohnt mit einem...
Naja, schwieriges Thema. Habe auch versucht, dass auch im Zuge von meiner Masterarbeit vor allem da jetzt irgendwie was dazu zu finden, weil da gibt es ja immer wieder auch starke Befürworter. Also das hat sagen, ja, okay, wenn man da dann einfach einmal so irgendwie sich da mehr erlaubt oder so, dann hat man wieder das belohnende Gefühl, kann man dann langfristig wieder besser durchhalten. Es gibt auch so Ideen, dass dann halt einfach auch der Stoffwechsel vielleicht nicht so runterfährt, wenn man dann einen Tag im Überschuss ist und der Körper sich nicht anpasst. Es geht halt leider die Studienlage in beide Richtungen. Also für manche scheint das schon eine Strategie zu sein, die halbwegs funktioniert. Die dann sagen, so, also Montag bis Freitag mein Defizit von, weiß nicht, 700 Kalorien und Samstag vielleicht auf Erhaltungskalorien, Sonntag vielleicht sogar 500 im Überschuss und langfristig gesehen bin ich aber in einem Defizit und es wird funktionieren. Kann bei manchen funktionieren, kann aber bei anderen wieder voll nach hinten losgehen. Die dann irgendwie so sagen, ja, jetzt habe ich mich 5 Tage zusammengerissen, jetzt darf ich mich belohnen, jetzt darf ich mir was gönnen. Die schaffen es dann vielleicht nicht, auf Erhaltung oder nur leichten Überschuss zu haben, sondern es kommt dann doch wieder in so eine Richtung Binge-Eating oder sowas und man isst zu voll und im Endeffekt ist man dann gar nicht mehr in einem Defizit. Und gerade wenn so in der Vergangenheit solche Dinge waren, das ist ja was oft ein bisschen übersehen wird, mit so Essstörungen und so, wo man dann sagt, naja, habe ich ja nicht gehabt, aber wenn man dann irgendwie so ein bisschen nachfragt und merkt, okay, solche Episoden hat es eigentlich immer wieder noch gegeben, dann würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen als eine Strategie. Also dafür halt pauschal sagen, kann man das nicht. Da würde ich eher vorsichtig sein und individuell schauen, was jemandem gut tut. Pauschal empfehlen würde ich es eher nicht. Da würde ich dann wahrscheinlich eher pauschal abraten als empfehlen, weil sonst kann es vielleicht ganz in eine schlechte Richtung gehen.
Ja, ich glaube, über eines sind wir uns einig. Gewichtsreduktion ist extrem individuell und muss auf jeden zugeschnitten werden. Deswegen spielt auch das individuelle Coaching hier eine spezielle Rolle. Also Ich glaube, so Patentrezepte gibt es nicht und da ist man gut beraten, wenn man einen guten Coach hat, der einem dabei hilft. Ja, was mir noch eingefallen ist zum Cheat Day, dass wir einmal so ein bisschen über die Stränge essen, das würde ja zusammenpassen mit dieser Evolutionstheorie, dass wir, wenn wir ein Tier erlegt haben, einfach mehr essen und dann wieder weniger. Aber die Frage ist wahrscheinlich, wie maßlos schlemmt man dann an diesen Cheat Day? Gönne ich mir da eine Kleinigkeit, zum Beispiel einen Topfenstrudel, oder schlage ich hier wirklich massiv über die Stränge? Also ich glaube, das macht dann schon noch einmal einen Unterschied, oder?
Genau, ja, erstens das, kann ich mich da dann auch noch weiter kontrollieren, dass ich einfach sage, ja, weil das ist ja auch wieder so eine andere Sache mit dem strikt Wegglasner, da gibt es ja kein Patentrezept, wenn es zum Beispiel um Süßigkeiten geht und jemand sagt, ja, ich weiß, das ist bei mir ein großes Thema, ich isst gern Süßes und ich isst jeden Tag, mittags und abends ein Dessert oder vielleicht sogar zum Frühstück schon irgendwie Nutella oder sowas. Also da gibt es halt auch nicht das Patentrezept, weil die anderen sagen halt, naja, komplett weglassen, weil irgendwann braucht man es dann nicht mehr. Und die anderen sagen, nein, immer wieder ein bisschen was davon gönnen, aber in kleinen Mengen, weil sonst eskaliert man irgendwann komplett. Und in beiden Fällen wird es Leute geben, wo das funktioniert und wo das nicht funktioniert. Also so einfach ist es nicht. Und der Unterschied früher war halt, es ist halt dann trotzdem diese Menge einfach nicht da gewesen. Und vor allem nicht diese Kalorien, die wir jetzt haben. Also so wie jetzt, dass wir dann sagen, wir können eskalieren mit 3 Tafeln Schokolade. Und wenn wir noch eine vierte wollen, dann gehen wir halt nochmal zum Spar und holen wir uns noch eine Tafel. Das war halt damals nicht der Fall. Also da erinnere ich mich an ein Buch, habe ich da gelesen, habe ich so ein Naturvolk, also diese Hatscher beobachtet haben, da hat ein Mann auf einmal 30 Orangen gegessen. Also auch das ist ja ein Wahnsinn, also 30 Orangen, das musst du mal in einem Monat zusammenbringen. Also in irgendeiner Form von Saft, kein Problem, aber das wirklich die kompletten Orangen gegessen. Also wirkliche Unmengen, weil es halt gerade einmal da waren und weil er davor wahrscheinlich 3-4 Tage nichts gegessen hat. Aber auch da bist du bei den Kalorien halt noch nicht bei dem, was wir uns heutzutage irgendwo reinschaufeln. Oder die sind auch auf den Baum raufgeklettert und haben ins Honignest reingriffen und den Honig rausgeholt, sind dabei 10-mal gestochen worden. Das haben sie in Kauf genommen, weil jetzt haben sie endlich einmal einen Honig gehabt, nach ein paar Tagen, wo sie jetzt keine Kalorien gehabt haben. Aber ein paar Tage später war dann halt wieder wenig vorhanden oder nichts mehr da. Das heißt, das ist da der große Unterschied. Die haben das Problem nicht gehabt mit dem ständig ist was zur Verfügung, sondern es hat sich von allein reguliert. Und bei uns heute zum sagen, naja, 5 Tage reißen wir uns zusammen oder wirklich bewusstes Fasten, also dass wir dann so langfristig immer wieder mehrere Tage fasten und dann hauen wir halt einfach wieder ein, ohne irgendwie nachzudenken. Also das geht dann eher wahrscheinlich in einer Essstörung einmal über, als dass das eine langfristige Strategie sein wird.
Thomas, du coachst ja auch sehr viele Menschen zu diesem Thema. Ist vom Thema Übergewicht nur so der Hobby-Sportler betroffen oder betrifft es teilweise auch Leistungssportler?
Also im sportlichen Kontext weniger Übergewicht im gesundheitlichen Bereich. Also mein Klientel ist größtenteils eben Sportlerinnen, Sportler. Und wenn, dann geht es da vielleicht ein bisschen um Gewichtsklassen oder sowas. Also wenn man sagt, auf Dreikampf, Gewichtheben, Kampfsportarten wie jetzt der Judo, dass man da vielleicht dann auch sagt, okay, wir müssen da jetzt da schauen in den nächsten Wochen, Gewicht ein bisschen runter, 2, 3, 4 Kilo Gewicht runter. Aber da ist es jetzt nicht so, dass das Leute sind, die irgendwie adipös waren oder vielleicht nicht einmal übergewichtig, sondern es geht nur darum, dass man dann halt dann in den optimalen Bereich reinkommt und in die Gewichtsklasse zu kommen. Muss man ja dann aufpassen, dass man dann nicht einfach in eine Gewichtsklasse geht, in die man eigentlich gar nicht mehr rein sollte, weil aufgrund von der Größe und Muskelmasse man in die nächste sollte. Aber auch diese Dinge kommen vor, also dass die Strategien sind, wie man dann halt auch auf gesunde Art und Weise Gewicht verliert, ohne viel Muskelmasse zu verlieren. Also das ist eher das Thema. Sonst diejenigen, die wirklich mit Übergewicht, Adipositas zum Kämpfen haben, die ich jetzt in der Beratung gehabt habe, das sind jetzt zumindest keine leistungsorientierten Sportlerinnen und Sportler. Sind schon welche, die vielleicht sagen, ja, sie gehen auch regelmäßig zum Sport, aber nicht so, dass es wirklich Leistungssport ist.
Ja, Sportler brauchen auch sehr viel Energie, vor allem auch Kohlenhydrate, weil ja die Energiebereitstellung beim Ausdauersport vorwiegend Kohlenhydrate verstoffwechselt. Jetzt habe ich auch viele Sportler in meinem Bekanntenkreis, die sagen, ich kann nicht essen, was ich will, das geht sich immer noch aus mit der Kalorienbilanz, weil ich eh so viel verbrenne. Kannst du dem auch was abgewinnen oder kennst du das auch?
Ja, würde ich auch auf jeden Fall bestätigen. Also das sind immer wieder so Mythen, die dann auch auf Social Media dann ein bisschen aufgerissen werden. Und dann sagt man, manchmal ist ja ein bisschen was dran. Da gibt es einen Forscher, der so Naturvölker beobachtet hat mit Energieverbrauch und so. Dann gesagt hat, obwohl die täglich 15.000 bis 20.000 Schritte gemacht haben und so weiter, haben die jetzt nicht einen viel größeren Energieverbrauch als andere, die den ganzen Tag sitzen. Also da gibt es also Theorien, dass sich der Stoffwechsel da anpasst, aber Sportlern, wenn einer jetzt täglich 3 Stunden trainiert, dass dann einfach durch das der Grundumsatz so viel geringer wird, dass sich das dann wieder ausgleicht und dann werden ab und zu ein paar so einzelne Studien einmal zeigt, was wirklich den Anschein sagt. Aber wenn wir uns die breite Masse wieder anschauen, gerade so im Ausdauerbereich, also egal, ob das jetzt irgendwas ist Richtung Marathon, vielleicht sogar Triathlon, Ironman oder sowas, die da wirklich 20 Stunden und teilweise mehr an Training pro Woche haben, also da braucht man nur nachfragen, was die so essen und die essen definitiv alle deutlich mehr als der typische Büromitarbeiter und trotzdem sind das die Leute, wo dann der Mann, weiß nicht, 65, 70 Kilo schwer ist, also da brauche ich keine einzelne Studie sehen, die irgendwie was sagt, was es anpasst. Da sieht man einfach von der breiten Masse schon, eine Anpassung wird da sein, aber definitiv nicht so, dass die jetzt da nichts essen können. Die hauen sich wirklich da teilweise 6, 7, 8.000 Kalorien rein, wo jeder andere nach einem Jahr adipös wäre und trotzdem sind die in einem Normalgewicht. Also das wird auf jeden Fall verbrannt. Anpassungen sind da, das ist auch klar. Also auch da, dass der Körper sich natürlich ein bisschen auf das anpasst und gewisse also Organe dann vielleicht weniger Kalorien in Ruhe verbrauchen, damit das ein bisschen reguliert wird. Aber das sehen wir da in der breiten Masse und das sehen wir auch im Großteil der Studien, dass da definitiv was dran ist. Also die können dann also essen, was sie wollen, tun sie ja eh nicht. Sie schauen ja eher auf die Qualität dann hoffentlich auch. Aber große Kalorienmengen führen da trotzdem nicht zu einem Übergewicht.
Schauen wir uns vielleicht ein bisschen die Lösungen an, die es geben kann, dass man da rauskommt. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Wie stehst denn du zum Thema Fasten? Gibt es da spezielle Fastenmodelle, die du sagst, die sind sinnvoller als andere? Wir haben ja gerade Fastenzeit und einige verzichten auf Alkohol, was auch schon sehr viel Kalorienreduktion ist eigentlich. Andere verzichten eher aufs Handy oder auf soziale Medien. Viele aber auch auf Essen, auf zuckerhaltige Lebensmittel zum Beispiel. Wie siehst du Fasten und welche Modelle würdest du da empfehlen? So intermittierende?
Ja, also meistens ist es halt nur so eine kurzfristige Sache. Also ich gerade in meinem Bekanntenkreis jetzt einfach mal denke, ich habe jetzt zu dem jetzt noch keine Studien oder Untersuchungen irgendwie angeschaut, im Bekanntenkreis, die Leute, die halt so jedes Jahr gerade so in der Fastenzeit sagen, ja, und da jetzt kein Alkohol, da jetzt keine Süßigkeiten oder sonst irgendwas. Es ist immer so, wenn die Fastenzeit vorbei ist, dann ist wieder alles gleich wie vorher. Also teilweise dann sogar in den Ostertagen wird dann auf einmal das ganze Fleisch, was eingespart haben, oder die ganze Süßigkeiten, die sie eingespart haben, innerhalb von einer Woche vernichtet. Also in dem Fall macht es dann nicht viel Sinn. Ja, es nie schauen, wenn einer täglich Alkohol trinkt oder mal 40 Tage darauf verzichtet, wird sein Körper auch dankbar sein. Aber es sollte dann eher vielleicht irgendwie ein Startschuss sein, sag okay, jetzt da 40 Tage oder wie lange das halt dann auch wirklich ist, verzichte ich mal komplett drauf, das geht sich vielleicht mit der Windstärke aus und danach versuche ich dann einfach einen sinnvolleren Konsum dann zu haben. Wenn das davor ein Problem war, dann möchte ich nicht wieder das gleiche Problem danach haben. Also deswegen bin ich da immer ein bisschen skeptischer, aber kann man natürlich alles machen. Also wenn jemand sagt, dass in der Zeit möchte ich auf das und das verzichten, wenn das was Sinnvolles ist, auf was er verzichtet, dann kann man das natürlich schon mal machen. Andere Modelle, mir kurz schon mal angesprochen über so Fasten, also so wirklich längeres Fasten, mehrere Tage, also auch das, also manchmal erwartet man sich da irgendwie Detox oder Entgiftung oder sonst was und da ist halt nicht wirklich was dran, sondern was halt das Kontraproduktive vielleicht sogar ist, wenn man da mehrere Tage nichts isst, ich bin in diesen Tagen auch kein Eiweiß zugeführt, ich habe keine essentiellen Fettsäuren zugeführt, ich habe keine Mikronährstoffe zugeführt. Das heißt, ich tue meinem Körper damit ja was Schlechtes, weil ich gebe ihm ja die Dinge, die er eigentlich braucht, auch nicht, aber wenn ich vielleicht andere Dinge weglasse. Also das wäre für mich keine Strategie, die ich irgendwie empfehlen würde. Das Einzige, was da noch gehen würde, wäre so dieses Intermittent Fasting im Sinne von 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen. Also früher hat man einfach gesagt, ich frühstück nicht und jetzt sagt man halt dazu Intermittent Fasting, weil ich meine Fastenzeit, die ich nachts gehabt habe, irgendwie verlängere. Also Intermittent Fasting hat es schon immer gegeben, weil es einfach Leute gibt, die nicht frühstücken, weil es Leute gibt, die vielleicht abends nichts mehr essen. Da hat man noch nicht so einen Hype draus gemacht. Und das ist was jetzt, es ist weder magisch, wo man sagt, das ist der Grund, warum die Leute gesünder sind, abnehmen, länger leben oder irgendwas. Aber es ist auch nicht ungesund. Also es ist kein Problem, wenn ich sage, ich brauche kein Frühstück, ich fühle mich am Vormittag trotzdem bei der Arbeit oder überall irgendwie gut. Leistungssport ist vielleicht eine Sache, wo ich ein bisschen skeptischer bin, ob sie das feiner lässt, aber im Normalbereich wäre es jetzt kein Problem, wenn jemand sagt, mittags ist dann meine erste Mahlzeit, vielleicht am Nachmittag eine Zwischenmahlzeit, abends nochmal. Wenn ich die wichtigen Nährstoffe abdecke, ist das jetzt nichts, was irgendwie ungesund ist. gibt es auch genug Studien dazu, die da weder im positiven noch im negativen Sinne Unterschiede zeigen zu anderen Diätformen. Also sowas kann man machen, wenn man damit gut klarkommt. Einreden würde ich es auch wieder pauschal kann, weil manche, wenn die nicht frühstücken, sind die den ganzen Vormittag für nichts zu brauchen und mittags eskalieren sie dann vielleicht voll, weil sie schon so Heißhunger haben. Also ist auch wieder kein Patentrezept, sondern was man einfach individuell ausprobieren kann. Und manche fahren ganz gut damit und das ist was man meiner Meinung nach auch ein Leben lang durchziehen kann, wenn man damit gute Erfahrungen macht.
Ja, mit intermittierendem Fasten habe ich selbst auch sehr gute Erfahrungen gemacht, mache ich auch regelmäßig. Jetzt ein Problem kann sein, wenn man zu lange fastet, dass man auch Muskelmasse verstoffwechselt. Da bist du durchaus Experte. Wann wird es da kritisch? Was würdest du sagen, was ist noch erlaubt an Fastenzeit und wann wird es schädlich für die Muskulatur?
Also es ist immer so, bei wirklich stark übergewichtigen adipösen Personen, da ist es noch weniger das Thema, vor allem wenn in der Zeit trainiert wird. Also wenn jetzt jemand mit Adipositas einfach auf ein Kaloriendefizit geht, wird er auf jeden Fall auch Muskeln verlieren in gewisser Weise. Aber man sieht, wenn dann in der Zeit trainiert wird, also vielleicht sogar mit einem Krafttraining erst neu angefangen wird, die können da dieses Body Recompositioning machen. Das heißt, die können in der gleichen Zeit Fett verlieren und auch Muskeln aufbauen. Also es funktioniert da in dem Fall ganz gut noch. Bei wirklich Leuten, die davor schon ein regelmäßiges Krafttraining machen, die schon gut trainiert sind und dann halt auf eine Körperfettreduktion gehen, die werden auf jeden Fall danach früher oder später ein bisschen Muskelmasse einbüßen. Wieder wenn es jemand ist, der adipös ist, der als Mann, weiß nicht, 25-30% Körperfettanteil hat, also der kann einige Wochen, einige Monate wahrscheinlich Fett verlieren, ohne dass die Muskeln angegriffen werden. Wenn es denn in einen Bereich geht, wo man dann nicht mehr bei Adipositas und Übergewicht sind, sondern es geht darum, dass man vielleicht die letzten paar Prozent Körperfetten abnimmt, einfach aus kosmetischen Gründen, da wird man auf jeden Fall dann auch an Muskelmasse mit einbüßen. Was in so einem Fall vielleicht aber jetzt nicht so tragisch ist, weil das sind dann eh Personen, die eh schon überdurchschnittlich viel Muskeln haben, also die werden sich jetzt gesundheitlich das nicht zerschießen und optisch schaut es dann vielleicht ja, wenn sie das wollen, trotzdem besser aus, weil sie dann halt auch deutlich weniger Körperfett haben, ein bisschen Muskelmasse eingebüßt haben, aber im gesamten Bild schaut es dann vielleicht trotzdem auch wünschenswert aus.
Abschließend noch, lieber Thomas, du hast am 11. Mai eine Fortbildung über die BSBA, Bewegungsakademie, mit genau diesem Thema Übergewicht verstehen und bekämpfen.
Ähnlich wie wir es da jetzt also besprochen haben am Anfang, dass wir ein bisschen anschauen, warum ist das überhaupt ein Problem. Also ein bisschen den gesundheitlichen Faktor möchte ich nochmal ein bisschen genauer beleuchten, was da passiert. Auch vielleicht so ein bisschen die Ursachen, weil das auch immer wieder wird der Schuldige gesucht. Wie ist es mit Fett, wie ist es mit Kohlenhydraten? Kann man das auf einen Makronährstoff festmachen oder nicht? Also auch das werden wir uns nochmal ein bisschen anschauen und vielleicht mit ein paar Mythen da diesbezüglich aufräumen. Und dann wird es vor allem um diese drei Faktoren gehen. Also so ein bisschen Genetik, Evolution, was hat sich so an der Umwelt getan in den letzten Jahren, Jahrzehnten und was für eine Rolle spielt vielleicht noch die Psychologie damit dazu. Also da ein bisschen schauen im Zuge von einigen Studien, die ich bei meiner Masterarbeit immer angeschaut habe, also mal schauen, was gibt es da für Daten und was können wir da mal uns anschauen. Und dann werde ich überall versuchen, so ein bisschen ein Fazit zu machen und sagen, was können wir oder was können wir uns da mitnehmen, was können wir da anpassen, um da ein bisschen dagegen zu arbeiten. Also auch da, wir werden kein Patentrezept haben, aber so ein bisschen, was ist die Genetik, was wissen wir da jetzt, wie können wir da aktiv ein bisschen dagegen arbeiten, wie hat sich die Umwelt verändert, wie können wir da vielleicht ein Stück weit was dagegen machen. Also einfach, dass wir uns ein paar Ideen mitnehmen, was kann man da machen und vielleicht dann auch so zum Abschluss ein bisschen, weil das Thema Coaching vielleicht ja dann ein Thema ist, wie könnte man das in einem Coaching angehen, so das Thema Zielsetzungen vielleicht mit so langfristige, mittelfristige, kurzfristige Ziele, das vielleicht dann auch langfristig erleichtern, dass man das auch erreicht und dadurch quasi durchhalten oder langfristig halten kann.
Das Ziel ist auf jeden Fall, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann auch richtig gut coachen können im Thema, zum Thema Gewichtsmanagement und dass sie ihre Klienten hier nachhaltig zufriedenstellen können. Ja, lieber Thomas, ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich am Ende, wir haben schon vieles besprochen. Was wäre denn jetzt noch dein Tipp, wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt schon beginnen möchten in der Fastenzeit mit Gewichtsreduktion? Welchen kleinen Schritt können sie denn jetzt schon setzen?
Das habe ich eh schon mal erwähnt. Also ich würde da trotzdem nochmal das Gleiche sagen. dass man zuerst einmal so ehrlich Reflexion machen sollte, was ist sie eigentlich? Also das ist bei vielen ein Problem, dass sie sich gar nicht wirklich eingestehen, was sie wirklich essen. Ja, ich esse eh so wenig und trotzdem nehme ich nicht ab. Da müsste man mal schauen, was ist das, was für Lebensmittel, wie viel Energie hat das eigentlich wirklich? Also da mal so als erster Schritt. Und das zweite wäre dann halt auch, wenn man sagt, ja, jetzt habe ich das ein bisschen im Griff, ich weiß, was ich esse, ich weiß, dass das und das vielleicht ein Problem sein könnte, aber ich komme nicht ganz davon weg, dass man weiter reflektiert und sagt, wann esse ich das Ganze, warum esse ich das, ein bisschen überlegt, was waren da die Ursachen an so Tagen, wo man dann vielleicht danach auch ein schlechtes Gewissen gehabt hat. Also das ist ja ein Teufelskreis, wo man nicht rein soll, dass einfach das Essen zu schlechtem Gewissen führt, dass man da dann ehrlich reflektiert, warum habe ich das jetzt gegessen, obwohl ich mir das vorher anders vorgenommen habe. Und dann kann man wieder Anpassungen machen oder überlegen, was kann ich ändern, damit es gar nicht erst zu diesen Problemen kommt.
Genau. Also diese Analyse des Ist-Zustands, glaube ich, das ist ja ganz wichtig und dass man das entweder aufschreibt, was man isst, oder ich finde es fast noch besser, mit Fotos festhält, weil dann hat man am Abend immer genau einen Überblick, was habe ich heute gegessen, weil das meiste vergisst man ja dann auch das, was.
Genau, Getränke auf das Thema. Also was man da an flüssigen Kalorien noch mit aufnimmt.
Der Punkt, ja. Ja, lieber Thomas, ich danke dir fürs Gespräch, für deine Tipps, für den Ausblick auf die Fortbildung und ich freue mich dann, wenn wir am 11. Mai uns sehen und wenn ganz viele Hörerinnen und Hörerinnen dabei sind und wenn wir das Thema dann richtig analysieren und angehen.
Freue mich auch schon.
Ciao und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.